Ja, ich möchte heute nochmal über Johannes 17 und das hohepriesterliche Gebet sprechen. Wir wollen heute betrachten, des Herrn bitten für die Seinen. Wir haben vor 2 Wochen, da hatte ich schon mal über das Kapitel gepredigt, da ging es mit dem Schwerpunkt darüber, der Christ und die Welt. Christen sind aus der Welt herausgenommen, hatten wir gesehen, das weite Christenleben mitten der gottlosen Welt. Und das dritte hatten wir gesehen, Christen werden bald die Welt verlassen. Ja, so haben wir betrachtet, dass wir als Gläubige in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Hier hatten wir gesehen, hier ging es um die Frage, wie wir hier uns in der Welt verhalten. Ja, heute möchte ich aber dass wir darüber nachdenken, wie der Herr Jesus jetzt für uns als Gläubige eintritt. Was er für uns bittet, was sein Anliegen ist für uns. Wir möchten Johannes Kapitel 17 hineinblicken und ich möchte da uns auch noch mal ab Vers 8 vorlesen. Achtet mal darauf, wenn ich jetzt noch mal den Predigtext lese. Wie bittet er für die Seinen? Damit meinte er natürlich hier in dem Gebet zuerst für seine 11 Jünger, die noch übrig geblieben sind, die noch treu ihm folgten. Das war ja kurz, oder das war ja im Garten Gethsemane, wo das Gebet war. Aber wir sehen auch da in dem Kapitel, dass er auch nicht nur für seine engen, zurückgebliebenen 11 Jünger betet, sondern dass er darüber hinaus auch für uns betet. Alle, die durch die Jünger und die nachfolgenden Generationen zum Glauben kommen werden. Also können wir diese Verse sehr wohl für uns auch auf uns beziehen. Ich möchte lesen ab Vers 8. Da sagt unser Herr Jesus: Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Hier sehen wir die erste Bitte. Merken wir uns. Er bittet, dass sie bewahrt bleiben. Ja? Solange ich in ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, also Judas, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede diese in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Sehen wir den zweiten? Dass unsere Freude erhalten ist, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Weiter im Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. dein Wort ist die Wahrheit. Wie auch du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Sehen wir, damit sie Frucht bringen, dass sie geheiligt werden. Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in ihnen, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das Sechste, damit sie eins seien. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie auch wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war, dass sie hier bei ihm in der Herrlichkeit seien. Ja? Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Also sehen wir hier diese 7 Punkte. Ich möchte heute nun auf die nochmal etwas näher auf die einzelnen Punkte eingehen. Was bedeutet das eigentlich? Was sind das für Bitten, die unser Herr Jesus hier vor seiner Todesnacht, ja vor seiner Verurteilung hier für uns betet? Was ist ihm wichtig? Wollen wir jetzt diese 7 Punkte im Einzelnen nochmal näher betrachten. Das erste ist, dass er bittet, dass sie bewahrt bleiben. Jesus wusste ja, dass seine Jünger, er hatte ja zuerst seine 11 Jünger im Blick gehabt, dass sie Angst haben werden. Aber er wies sie an, dass sie auf ihn blicken, der dem Tod die Angst genommen hat, weil er das Leben ist. Und an einer Stelle, Matthäus 26, Vers 14, da sagt er, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das sagt er jetzt auch zu seinen Jüngern, dass sie bewahrt bleiben. Wir hatten das auch in der Bibelstunde betrachtet. Es war jetzt, was jetzt nach diesem Gebet eigentlich folgte, war die größte Krise der 11 Jünger Jesu. Die Glaubenskrise. Ihre Welt brach zusammen. Hinterher hatten sie dann verstanden, warum. Aber in der Krise wussten sie, war für sie alles zu Ende. Ja. Aber was sehen wir auch? Wie können wir denn bewahrt werden vor Verführung, ja, oder vor Niederlagen? Ja? In 2. Thessalonicher 2, Vers 3 bis 4, da heißt es ja, lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Ja? Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Wir sollen bewahrt werden. Was ist denn für die Gläubigen so gefährlich? Ist eigentlich, dass wir der Lüge glauben. Für die Jünger war das gefährlich, dann die Lüge zu glauben, ja? Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte zurückblicken, was war da das größte Problem bei Adam und Eva schon? Sie haben der Lüge geglaubt. Aber was macht denn letztendlich eine Lüge so gefährlich? Eine Lüge, die Wahres enthält, ist die gefährlichste. Der Teufel im Garten Eden. Was sagte er denn eigentlich zu Adam und Eva? Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Der zweite Teil, da hatte er recht. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Aber das war keineswegs ein Vorteil für Adam und Eva, oder? Merken wir, der Teufel sagt ein Fünkchen Wahrheit, trotzdem steckt da drin die Lüge. Ja? Das ist die Versuchung. Ja? Und es ist nicht verwunderlich, dass gerade wir als Christen aufgefordert werden, dass je näher die Zeit kommt, dass unser Herr wiederkommt, desto größer wird die Versuchung werden hier auf unserem Erdball. Der Lüge, der Teufel ist der Verdreher. Ein Erich Schick sagte mal, die Lüge tritt zunächst als Ungehorsam gegen die Wahrheit auf, dann als Mittel, das die Persönlichkeit zerstört. Wir erkennen das nicht sofort, aber so langsam, ja, man kann ja das auch anders sehen, die Bibel, oder das ist nicht so gemeint, wir leben heute in einer anderen Zeit. Ja. Ungehorsam zur Wahrheit und letztendlich führt das zur Zerstörung. Ja. Hier haben wir noch drei Bibelstellen, die könnt ihr euch gerne mal aufschreiben. Ja. Psalm 119, Vers 106. Ich schwöre und will's halten, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit will ich bewahren. Merkt ihr? Er bittet, dass wir bewahrt werden und wir brauchen das Wort Gottes. Dann Lukas 4, Vers 10, denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Ja? Auch das ist auch ein Zitat aus dem Psalm, den Martin vorhin schon vorgelesen hatte, Psalm 91, dass die Engel dich bewahren. Ja? Oder in Lukas 11, Vers 28, er aber sprach, selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Ja? Er bittet, dass wir es bewahren. Und wie heißt es in 2. Thessalonicher 3, Vers 3? Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Das ist unser Herr. Und wie werden wir bewahrt? Indem wir hier an seinem Wort festhalten. Er gibt uns das Mittel, wie wir uns bewahren können, ja? Indem wir seine Warnungen ernst nehmen, ja? Das nächste ist, was wir sehen, ist, dass sie glücklich sein und Freude haben. Er betet für uns, dass wir glücklich sind und Freude haben. Was ist das für eine Freude, die wir haben sollen? Ich denke hier an eine Begebenheit, nachdem Nehemia mit den Israeliten die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufgebaut hatten. Da gab es ein großes Fest. Zuvor las Esra aus dem Gesetz Moses vor. Und nachdem die Israeliten Buße über ihre Sünden taten und sie die Vergebung Gottes spürten, führte es zur Anbetung und zur Freude. Nachdem es wieder hergestellt wurde. Und in diesem Zusammenhang erscheint dann in Nehemia 8, Vers 10 dieser wunderbare Satz. Geht hin und esst feste Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wer die Vergebung Gottes erlebt hat, der bekommt diese Freude. Und der kann sich glücklich schätzen. Noch ein Vers, Psalm 119, Vers 143. Auch Angst und Not haben mich getroffen. Ich habe aber Freude an deinen Geboten. Ja? Wenn wir sehen, dass es sinnvoll ist, Gottes Gebote. Ja? Was merken wir? Uns nach empfangener Vergebung wird die Freude uns erfüllen. Das ist das Anliegen, dass wir glücklich werden, dass wir zufrieden werden, dass wir erkennen, Ja, wir haben früher einen falschen Weg gegangen ohne Gott und jetzt gehen wir mit Gott, ja. Und dass wir von auch als Christen uns immer wieder von durch Jesus erneuern lassen, die Vergebung zusprechen lassen. Das dritte ist, ja, dass der Herr Jesus bittet, dass der Böse sie nicht antastet, in Vers 15. Was heißt das, dass der Böse sie nicht antastet? Bewahrt vor dem Bösen. Ja, auch wenn wir Böses erleben, kann uns der Böse nicht unsere Seele zerstören. Wer ist der Böse? Der Feind Gottes, der Satan. Wie sehen wir hier ein Beispiel an Hiob? Was sagte Hiob, der Mann, der so unglaubliches Leid erfahren hat, dem seine Kinder alle gestorben sind, der sein ganzes Vermögen verloren hat, der selber an schwer erkrankte, ja? Aber was sagte dieser Hiob? Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Ja, Hiob, das ist Hiob 3, Vers 10. Und dann sagte er in Hiob 19, Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Perspektive. Auch in dem Leid, in der Not, wusste Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Selbst in Gefahr und Not können wir in Sicherheit auftreten. Da erinnere ich mich jetzt noch an am Donnerstag, da hatte Friedemann Wunderlich hier von der MSOE hatte uns oder hier eine kurze Geschichte erzählt von einem gläubigen Prediger in der Ukraine, der in dem Zweiten Weltkrieg oder so in der Zeit Juden verbarg in seinem Haus. Als die Nazis dann zu ihm kamen mit dem Gewehr und bei ihm klingelten, um die Juden abzuholen, was sagte er da? Sie können mich jetzt auf der Stelle erschießen, aber ich werde Ihnen die Juden nicht herausgeben. Aber Sie können sich sicher sein, eines Tages werden Sie vor dem lebendigen Gott auf die Knie fallen. Und dann waren die Nazis gegangen. Wir wissen nicht, ob das immer so ausgeht. Ja? Aber hier sehen wir dieser Prediger, dass der hier dem Bösen widerstanden hat. Im Angesicht des Bösen. Selbst in der Gefahr und Not können wir sicher auftreten, dass der Böse nicht antastet. Hätte er jetzt sein Leben schonen wollen und wäre zur Seite gegangen, dann hätte er seine Seele geschadet. Dann hätte er verraten. Ne? Aber so hat er sich dem Bösen entgegengestellt und in dem Augen des Todes, ja, dem hat er widerstanden. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Welch ein Zeugnis hat hier dieser Mann gegeben. Ja? Er hat zweifellos viel gelitten, aber er ist standhaft geblieben gegen den Teufel. Er wäre bereit gewesen zu sterben, aber er war nicht bereit, Unschuldige preiszugeben. Ja? In Jakobus 4, Vers 7 könnt ihr euch auch notieren. Ja? Oder wie sehen wir im Vater Unser? Matthäus 6, Vers 13, ja? In diesem Gebet heißt es zum Schluss, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Erlöse uns von dem Bösen. Das ist hier dieses Anliegen von Jesus, dass der Böse sie nicht antaste. Er bittet für uns, damit wir standhaft bleiben, auch in solchen Nöten, die uns treffen können. Selbst in Gefahr und Not können wir in Sicherheit auftreten. Ne? Ja, wir wissen, dass wir einen Herrn haben, der über allem steht. Ne? Und selbst wenn unser Körper zerstört wird hier durch andere, wissen wir sind in der Herrlichkeit bei ihm. Ja. Das gibt uns eine Sicherheit im Auftreten. Ja. Das vierte heißt es in diesem hohenpriesterlichen Gebet, da bittet Jesus, dass sie fruchtbar seien, anderen zum Segen. Wie bleiben wir fruchtbar? Zwei Kapitel vorher beschreibt das Jesus im Kapitel 15, der Weinstock. Ja, da weiß ich hier, der Großvater von Marvin, der hat darüber gesprochen, das weiß ich noch, vor 30 Jahren auf der Kurzbibelschule, wo ich war. Über den Weinstock. Was ist das? Bleibet in mir. Was ist das für eine wunderbare Aussage? Ja, wenn wir an Jesus bleiben, dann werden wir Frucht bringen. Und das heißt, dass wir gehorsam sind, dass wir hier uns an sein Wort halten. Dann, die Frucht entsteht nicht irgendwie künstlich, sondern die entsteht nur durch die Verbindung zum Weinstock, indem wir fest an ihm bleiben. Ja, und wenn wir sehen, was dann aus diesen 11 Jüngern dann geworden ist, wie sie die Botschaft verkündigt hatten, wie sie fest blieben in der Apostellehre, ja, und dass diese Botschaft auch heute noch hier uns erreicht hat. Das ist Frucht von anderen Generationen, von anderen Leuten, die vor uns gelebt haben. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, dass wir am Weinstock bleiben. Dass wir Frucht bringen können. Der Weinstock, Johannes 15, 1-8, das haben wir jetzt gesehen. Ja. Kommen wir zum fünften, was bittet er für uns? Da sagt er, dass sie geheiligt werden. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Was heißt heilig? Gott ist in seinem Wesen heilig, so sollen wir auch sein. Aber was bedeutet das? Es ist ein Wesenunterschied. Gott ist heilig und wir Menschen, der natürliche Mensch, eben nicht. Aber was sagt das jetzt aus, heilig sein? Ja? Ich denke, diese Begriffe, wenn wir die im Neuen Testament lesen, müssen wir im Alten Testament nachschlagen, wie die Definition von den Begriffen ist. Wenn wir in den Mosebüchern sehen, dann sehen wir, was Gott unter Heiligkeit versteht. Gott versteht darunter eine Absonderung. Das Gute und Böse muss getrennt bleiben. Sonst ist der Himmel nicht mehr Himmel, wenn Böses in den Himmel käme. Es muss getrennt bleiben. Und der allmächtige Gott kann nur Gemeinschaft haben mit gerechtfertigten Menschen, die fehlerfrei geworden sind, ja, durch die Vergebung Jesu. Von Natur aus gäbe es da überhaupt keine Gemeinschaft. Aber durch die Erlösung, durch Jesus, ist es möglich geworden. Und das ist die Bitte von Jesus, dass sie geheiligt seien. Wir können nur in die Gegenwart Gottes treten, wenn wir geheiligt sind. Ja. Hier in den Tempel, in das innere Tempelgebäude durften nur die Priester. Nur mit bestimmten Opfervorschriften konnten sie in das Heiligtum hineingehen. Und dann in das Allerheiligste, das Hintere, nur der Hohepriester einmal im Jahr. Gott hatte genau vorgeschrieben, wie das geht und ging kein anderer Weg, um in die Gegenwart Gottes zu tun. Das ist das Anliegen. Gott ist anders. Gott ist im Wesen anders. Gott ist, auf der einen Seite sehen wir Gottes Gericht und auf der anderen Seite Gottes Gnade. Beides gehört zusammen. Ohne Gericht gäbe es keine Gnade. Böse wird gerichtet werden. Aber wer umkehrt, erfährt die Gnade. Gott ist Gerechtigkeit und Liebe. Was wäre eine Liebe ohne Gerechtigkeit? Wäre es keine Liebe mehr, wenn der Schuldige ungestraft davonkäme, dann könnte er weiterarbeiten, ne? Aber Gerechtigkeit, ohne Gerechtigkeit und Liebe gibt es, ja, es gehört zusammen, ne? Ja, in 3. Mose 19, Vers 6 oder in diesem Kapitel 19, da wird auch nochmal Gottes Heiligkeit erklärt. Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und dann führt er den Israeliten auf, was er darunter versteht. Ehrfurcht zu seinen Eltern zu haben, ist nicht nur, wenn wir jung sind, auch wenn wir alt sind, müssen wir noch auf unsere Eltern achten. Ja. Feiertage zu halten, dass wir Zeit haben für Gott, dass wir nicht die falschen Götter nachfolgen, sondern den wahren Gott, keiner Götzen anbeten. Ja, wir fallen vielleicht nicht vor einer Statue nieder, aber wo sitzen unsere Prioritäten? Was ist uns wichtiger? Unser Auto, unser Haus, unsere Karriere oder Gott? Ja? Wohlgefälliges Dankopfer bringen, ja? Wie können wir Gott danken? Letzte Woche hatten wir ein Vers da gelesen, ja? Bei der Ernte nicht alles abernten, den Armen was zurückzulassen. Ja? Boas, der hatte danach gelebt hier. Boas und Ruth, ja? Aber der Boas, der den Armen was zurückgelassen hat, das ist auch Heiligkeit, den Armen abzugeben. Diebstahl oder betrügerisches Handeln, das ist nicht richtig. Umsichtigkeit gegenüber behinderten Menschen, die nicht sehen oder nicht hören können, ja, das ist auch, hat auch was mit Heiligkeit zu tun, indem ich der Frau helfe über die Straße, die nicht sehen kann oder wie auch immer, ja, oder umsichtig bin, dass ich nicht was im Wege lege, dass ältere Menschen stolpern und hinfallen, ja, hat auch was mit Heiligkeit zu tun. Lest das nach, 3. Mose Kapitel 19, ja, also da ist ganz viel geschrieben, ja. Oder im Gericht gerecht handeln, niemand wegen Äußerlichkeiten vorziehen, ne? Kein Verleumder sein und nicht Hurerei treiben. Damit meint die Bibel alles, ja, außerhalb der Ehe. Ja, Sex außerhalb der Ehe ist Sünde. Das hat nichts mit Heiligkeit zu tun, ne? Nur in der Ehe ist es richtig vor Gott, ne? Das sind Herausforderungen für die jungen Leute heute. In einer Welt, in der es komplett anders gelebt wird. Oder wie ist es mit, wir sollen nicht Wahrsagerei treiben, okkulten Praktiken umgehen, ja? Wie viel Okkultismus ist in unserer Umgebung, ja? Also, lest es mal am besten nach, das Kapitel 19, 3. Mose. Da wird uns aufgeführt, was Heiligkeit ist. Das Volk Gottes ist deswegen ein heiliges Volk, weil es von Gott erwählt wurde und an seiner Heiligkeit Anteil nahm. Und ja, und im Neuen Testament bekommt die Gemeinde Gottes Anteil an der Heiligkeit Gottes, indem sie sich im Glauben hingibt. So können die gläubigen Glieder der Gemeinde als Heilige bezeichnet werden. Aber ich möchte hier noch sagen, Heilige sind die, welche mit ihrem Wesen und Leben verkündigen, dass Gott lebt. Das möchte Gott. So wie das Volk Israel diese Heiligkeit Gottes hier auf Erden für die Nationen darstellen sollte, genauso sollen wir als Gemeinde Jesu diese Heiligkeit Jesu auch darstellen. Also, wir sollen diese Heiligkeit weitergeben. Heilige sind Menschen, die denen der Heilige gegenwärtig ist und die ihr Bestes schaffen, weil Gott in ihnen wirkt. so meint es dann Ralf Luther. Und ein Nahan Söderblom, der meint, Heilige sind die, welche mit ihrem Wesen und Leben verkündigen, dass Gott lebt. Ich denke, diese Aussage trifft es genau zu. Wesen und Leben verkündigen wir, dass Gott lebt. Das ist ein Ausdruck von unserem Leben. Ne? Und das ist die Bitte Jesu, dass wir Heilige sein sollen, dass wir auch so heilig leben. Ja? Kommen wir zum Vorletzten und dann sind wir gleich fertig. Ja? Dass sie eins seien. Das bittet Jesus. Viermal kommt das in unserem Text vor, dass wir eins sein sollen. Wie schaffen wir die Einheit? Die Einheit, von der hier gesprochen wird, muss nicht erst geschaffen werden, sondern sie besteht da, wo die wahren Gläubigen in der Verbindung sind zu Jesus Christus, ihrem Retter. Wo das ist, haben wir echte Gemeinschaft. Und deswegen wollen wir auch heute dann das Abendmahl feiern. Wir treffen uns vor dem Kreuz Christi. Und dann haben wir, und das ist die wahre Gemeinschaft. Ohne Jesu Vergebung, die jeder persönlich erlebt hat, hätten wir nicht diese Gemeinschaft. Es ist nicht eine künstlich aufgezwungene Einheit, in der man immer mehr toleriert und über verschiedene Meinungen nicht mehr diskutiert wird oder Ansichten. Das ist nicht die Einheit, die Gott hier, um die er bittet, sondern er bittet für uns die Einheit, dass wir in der Vergebung leben, die Vergebung von Jesus erfahren haben und dann darüber hinaus dann auch Gemeinschaft haben mit unserem Bruder und mit unserer Schwester. Das brauchen wir als Gläubige. Ja, da heißt es, Juden und Heiden, die an Christus glauben, sind eins durch das Blut Jesu. Und das ist hier in Epheser 2, Vers 14, das ist hier der Zusammenhang. Da heißt es auch diejenigen, die jüdische Abstammung haben. Und diejenigen, die aus heidnischen Völkern kommen, so wie wir. Wir haben aber in Christus den gleichen Herrn, wenn Jesus unser Messias geworden ist, unser Retter. Denn es ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und Jesus vergleicht diese Einheit mit der Einheit mit ihm und seinem Vater. Im Wesen eins. Und so sollen wir auch, indem wir die Vergebung und die Erlösung bekommen haben, innerlich zusammen sein. Das ist diese Einheit. Aber wo Sünde unser Verhältnis zu Gott trennt, erleben wir nicht diese Einheit. Wo Sünde zwischen uns steht, ist das auch schwierig. Ja? Ist die Einheit gestört. Und deswegen bittet der Herr, dass sie eins seien. Ja. Einheit besteht da, wo Menschen sich unterm Kreuz treffen. Und das Letzte, und dann sind wir auch durch, das Siebte, dass sie bei ihm in der Herrlichkeit seien. Das bittet Jesus auch. Was bedeutet das? Das ist unsere Perspektive. Offenbarung 21, ja? Die letzten Kapitel, das vorletzte Kapitel der Bibel, ja? Das beschreibt es so schön. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Dass wir in der Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm sein werden. Das ist unsere Perspektive. Und darum bittet Jesus, dass wir dorthin kommen, ja, dass wir mit ihm sein in der Herrlichkeit. In Johannes 14, Vers 3 sagt er auch, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht ein wunderbarer Ausblick? Und wie heißt es dann in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 hier? Gott bereitet die Wohnstätte. Ja. Wie heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 23? Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, das wünsche ich uns, dass wir wirklich hier diesen Frieden haben, dass wir untadelig sind. Und lasst uns jetzt auch dann eine Zeit haben zum Mahl des Herrn. Amen.